In diesen Tagen des Krieges stellen sich viele Menschen eine Frage: Wie kann Gott Krieg zulassen? Wenn man so ein bisschen in den Social Media unterwegs ist, dann merkt man das, wie das Leute bewegt und wie auch gerade viele christliche Internetplattformen, große Plattformen wie zum Beispiel Gott in Berlin, diese Frage gestellt bekommen. Von daher möchte ich den Predigttextvorschlag für heute verlassen und mich diesem Thema stellen, die Frage, die viele bewegt: Wie kann Gott Krieg zulassen? Ein liebender Gott, so viel Leid. Ich möchte Ihnen drei Antworten vorstellen. Es gibt viel mehr, aber wir haben ja kein Tagesseminar, sondern nur eine kleine Predigt hier. Drei Antworten. Die erste Antwort auf die Frage: Wie kann Gott Krieg zulassen? Die Antwort ist eigentlich, dass ich die Frage herumdrehe, nämlich: Wie kann der Mensch das alles zulassen? Das ist nämlich, das ist erstmal die Frage: Wie kann der Mensch das alles zulassen? Wieso machen wir Gott verantwortlich für das Leid, das wir Menschen verschulden? Das ist auch eine enorm wichtige Frage, die wir uns zuerst stellen müssen. Der Schöpfer des Lebens und dieser Welt hat uns diese Welt und dieses Leben als ein Aufgabenfeld anvertraut. Mitten in einer von Leid, Krieg und Sterben geprägten Welt fordert Jesus uns heraus, das Reich Gottes der Liebe und des Friedens zu bauen. Das ist die allererste Antwort auf diese Frage. Ich möchte dazu ein Beispiel erzählen, eine Geschichte, eine kleine. Stellen Sie sich vor, ein Mann kommt zum Friseur und während er so sitzt und der Friseur an ihm rumschneidet, fragt ihn der Friseur: Sagen Sie mal, wie kann ein liebender Gott nur solche schrecklichen Kriege zulassen? Der Mann antwortet nicht. Nach dem Friseurbesuch draußen auf der Straße fällt ihm etwas auf. Viele Leute, die ihm begegnen, haben unglaublich hässliche und ungepflegte Frisuren. Er läuft zurück zum Friseur, baut sich vor ihm auf und fragt ihn: Wissen Sie, was da draußen los ist? Jede Menge Leute mit schrecklichen Frisuren. Wie können Sie als Friseur so etwas zulassen? Der Haarkünstler antwortet echauffiert: Wollen Sie etwa damit sagen, dass ich schuld bin, dass die Menschen so aussehen? Sie müssen nur zu mir kommen. Ich würde Ihnen eine anständige Frisur verpassen. Liebe Geschwister, die Menschen müssen zu Jesus kommen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Auftrag der Kirche, das in die Welt hinauszubringen. Gerade auch in diesem Punkt. Denn Jesus verändert Leben. Es ist die Erfahrung unzähliger Menschen und zu allen Zeiten, dass Menschen, deren Leben von Gewalt und von Hass geprägt war, die dem Bösen dienten, sie kommen zu Jesus und erfahren die Vergebung, erfahren, dass er ihnen die Chance eines Neuanfangs gibt. Und nicht nur etwas, sondern es kommt da eine himmlische Kraft, Liebe und Energie in das Leben, das sie befähigt, anders zu leben, neu aufzubrechen, eine neue Haltung, eine neue Gesinnung, ein neues, ein verändertes Herz zu haben. Das ist keine religiöse Theorie, sondern das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Kirchengeschichte. Ich selber kenne viele, ich habe in Berlin zwei Jugendkirchen gegründet und da waren einige dabei, die kamen aus Drogen und aus Gewalt und aus ganz zweifelhaften Sachen und sie haben die Änderung ihres Lebens empfangen. Ich weiß also, wovon ich rede. Jesus macht das. Er schenkt einen Aufbruch, er schenkt Veränderung, denn Jesus ist die größte Macht der Liebe, im Universum? Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort auf diese schwierige Frage, wie passt das zusammen? Ein liebender Gott und Krieg und Leid? Das ist eine der schwierigsten Fragen der Menschheit überhaupt. Und es gibt Leute, die haben da dicke Bücher geschrieben. Ich habe einige davon gelesen, klar. Und ich habe gemerkt, dass es letztlich keine rational befriedigende Antwort gibt auf diese Frage. Wenn Sie denken, Sie gehen jetzt aus in den Gottesdienst und Sie können fröhlich nicken und sagen, aha, so ist das, deswegen muss das so sein. Nein, nein, nein. Es gibt auf die Frage nach Krieg und Leid nur eine einzige angemessene Antwort. Eine einzige angemessene Antwort. Die ist ganz kurz. Sie lautet, Herr, sende mich. Gott sucht Menschen, die sagen, genug ist genug. Gott sucht Menschen, die hingehen und tätig werden, statt wohlig über einen untätigen Gott zu schwadronieren. Das Leid dieser Welt muss eine Leidenschaft in uns erwecken, aufzustehen gegen Krieg, Unrecht, Elend, Armut, Rassismus. Wie entsteht Leidenschaft? Das ist gar nicht so schwer, denn es steckt in dem Wort Leidenschaft drin. Leidenschaft. Jemand hat mal formuliert, Leidenschaft ist eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Leidenschaft entsteht durch Leiden. Wenn wir anfangen zu leiden unter dem Elend dieser Welt und aufstehen, das ist Leidenschaft. Leidenschaft heißt, es lässt mich nicht mehr kalt, sondern es brennt mir im Herzen und ich möchte etwas verändern. Wir verraten und verleugnen Gott, wenn uns das Leid dieser Welt nicht mehr unter die Haut geht. Wenn wir gleichgültig und resigniert in einem bequemen Leben sitzen bleiben, während uns Kriege und leidende Menschen kalt lassen. Wie ist das eigentlich mit Jesus Christus? Wie ging er mit dem Leid um? Da gibt es ein paar sehr herausfordernde Sätze im Neuen Testament in der Heiligen Schrift. Matthäus 9. Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Als Jesus das Elend der Menschen sah, da hat es ihm das Herz gebrochen, da hat es ihn umgetrieben. Im griechischen Urtext steht übrigens ein hochinteressantes Wort, was Luther mit jammerte übersetzte, da jammerte es ihn. Es ist das Wort splanchnizomai und da steckt das Wort splanchner drin. Splanchner sind die Eingeweide. Das bedeutet, dieses Wort im Urtext umschreibt etwas, nämlich, wenn uns das Leid dieser Welt, ein Elend dieser Welt, wenn es uns so nahe geht, dass wir diesen Schmerz körperlich spüren in unseren Eingeweiden. Wir haben in Deutschland ein sehr schönes Wort dafür, was genau das umschreibt. Es ist das Wort, es geht mir an die Nieren. Es geht mir an die Nieren. Das ist ein Schmerz, der sich bis hinein in das Körperliche manifestiert. Und diesen Schmerz und diese Bürde legt Menschen seinen Jüngern und Jüngerinnen auf, dass sie solidarisch mit den Leiden sind. Und Jesus sagt hier in diesem Text zweierlei Dinge, die wir tun sollen. Das erste ist beten. Leute sagen, ja, beten ist nur Gerede. Nein, 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 nein. Beten bewegt den Arm Gottes und beten bewegt uns. Ein Mensch, der betet, ist nach dem Gebet, wenn es ernst war und in der Tiefe vorgedrungen ist zu Gott, ist nachher ein anderer. Und Jesus sagt das Zweite, geht als Arbeiter in die Ernte. Es hat Konsequenzen, was wir beten, nämlich dass wir uns aufmachen, dass wir eine aufbrechende Kirche der Jünger und Jüngerinnen sind und nicht einfach nur in unserer bürgerlichen Kirchlichkeit sitzen bleiben. Das war die zweite Antwort. Jetzt die dritte Antwort. Sie merken also, wir kommen voran. Meine Predigt hat nur 3 Punkte. Die dritte Antwort möchte ich umschreiben mit dem Wort biblischer Realismus. Biblischer Realismus, nämlich aus der Sicht der Heiligen Schrift und nach der Überzeugung des Christentums ist der Mensch überhaupt kein vollkommenes Wesen. Und daran müssen wir uns heute besonders erinnern, da durch die Aufklärung und durch verschiedene Ideologien wir ein anderes Menschenbild vermittelt bekommen. Nämlich ein Menschenbild, in dem der Mensch grundsätzlich gut ist und dass er nur zum Guten erzogen werden muss. Liebe Freunde, das ist eine Illusion. Das Christentum und die Bibel lehrt uns, dass es in jedem Herzen einen Hang zum Bösen gibt. Jesus drückt das in der Bibel ziemlich drastisch aus. Ziemlich krass, wie man heute sagt. Ich lese mal, was er sagt. Von innen aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken, sexuelle Ausschweifung, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Laster, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Nicht schmeichelhaft für uns. Ein zu negatives Weltbild? Schauen Sie in die Geschichte. Dieses Weltbild wird 100, dieses Menschenbild wird 100% bestätigt. In jedem Menschen gibt es Abgründe. Darum wird es auch Kriege geben. Es wird Kriege geben, bis Jesus wiederkommt und diese Erde vollendet. Jesus sagt, Matthäus 24, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken, das muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. Liebe Freunde, wir leben in einer Zwischenzeit. Es ist ganz wichtig, dass wir das nie vergessen, dass wir nicht irgendwelchen schwärmerischen Gedanken, Illusionen nachhängen. Wir leben in einer Zwischenzeit. Das heißt, das Reich Gottes ist mit Jesus angebrochen, aber es ist nur angebrochen, klein und zeichenhaft. Es wird vollendet, wenn Jesus wiederkommt, am Ende der Geschichte. Aber bis dahin herrschen die Strukturen des Alten. Die bleiben vorerst bestehen. Jetzt noch regieren die Mächte der Zerstörung. Menschen sterben, Krankheit zerstört, Schönheit und Leben. All unsere Erkenntnis, all unser Wissen ist unvollständig. Und das Böse trägt viele Siege davon. Kriege bringen unsägliches Leid über die Menschen. Und Sünde ist eine grausame Macht, die herrscht unter uns. Die Vollendung des Reiches Gottes steht noch aus. Sie wird sich ereignen, wenn Jesus wiederkommt. Das Evangelium lehrt, dass das Böse und die Vergänglichkeit ein Ende haben werden. Ich lese einmal einen dieser Star-Sätze aus der Heiligen Schrift. Es gibt da manchmal so Sätze, die entdeckt man, und merkt da, was für eine tiefe Wahrheit. Manchmal kommt man mit der Welt nicht klar und sagt, was ist denn hier bloß los? Und man schlägt die Hände über den Kopf zusammen und droht, verzweifelt zu werden. Und dann schnappt man sich, wohl dem, der das macht, die Bibel. Und dann liest man so einen Satz wie den und sagt, ja, deswegen. Die Zeitung sagt uns, was passiert. Die Bibel sagt uns, warum es passiert. Ich lese Römer 8, aus Römer 8. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Und jetzt kommt der Starrsatz. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Noch einmal, von mir aus können Sie die ganze Predigt vergessen, aber diesen Satz nehmen Sie bitte mit nach Hause. Die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Aber mitten in dieser vergänglichen, in dieser sterbenden Welt baut Gott sein Reich. Menschen, die Jesus lieben und ihm nachfolgen. Menschen, die einander lieben und verzeihen. Herzen, die erfüllt werden von Friede und Freude durch den Heiligen Geist. Das ist heute schon Realität. Menschen, die mit einer überirdischen Freude erfüllt werden. Nicht nur am Sonntag, freut euch. Und das alles ist ein Vorgeschmack, eine Vorauszahlung, ein Angeld auf das, was Gott tun wird am Ende der Zeit. Geschwister, wir feiern heute das Heilige Abendmahl zusammen. Auch das Heilige Abendmahl ist so ein Vorgeschmack. Mitten in einer alten, sterbenden Welt feiern wir die Tischgemeinschaft mit Jesus, die Vorwegnahme der großen himmlischen Party. Das Reich Gottes wird als Hochzeitsfest beschrieben. Für den antiken Menschen zur Zeit Jesu ist das die ultimative Party überhaupt. Weißt du, wir haben manchmal junge Leute gesagt, ich gehe lieber in die Hölle, da ist mehr los, da sind die ganzen coolen Typen. Und ich sage, nee, die richtige, die Party aller Zeiten, die gibt es in Gottes neuer Welt. Da solltest du lieber dabei sein. Und das Heilige Abendmahl ist so etwas wie die Wegzehrung auf dem Weg in den Himmel. Wenn Jesus kommt und Gottes Reich vollenden wird. Ein Reich, in dem es weder Tod noch Tränen noch Krankheit geben wird und gleich gar keine Kriegstreiber und Agenten des Bösen. Liebe Freunde, das ist unsere christliche Hoffnung. Sie alle sind mit Menschen zusammen, die verzweifelt sind, die Angst haben vor einem dritten Weltkrieg. Sie brauchen die christliche Hoffnung, sie brauchen ihre Hoffnung, dass sie nicht mit einstimmen in die Negativität und die Resignation. Diese Welt geht nicht verschwinden im Nichts, im Chaos, sondern sie geht dem Reich Gottes entgegen, wenn, so nennen das die Theologen, die Seinsmächtigkeit Gottes offenbar wird. Das ist die christliche Hoffnung. Am Ende steht die Vollendung, der Sieg der Liebe und des Guten. Das hoffen wir und das wissen wir, weil Jesus auferstanden ist. Amen. Und der Friede